Ja, ich freue mich, dass wir heute Gottesdienst haben. Nochmal herzlich willkommen von mir jetzt in dieser Position. Zu dieser ganz besonderen Uhrzeit, Sonntagmorgen. Wem ist es heute Morgen schwer gefallen, aus dem Bett zu steigen? Ich hatte ein bisschen Stress, ich gebe es zu. Ich bin ein bisschen rumgerannt heute Morgen. Aber ich finde es voll cool, dass wir so flexibel und spontan sind und das auch mal ändern können, wenn es die Gegebenheiten so brauchen. Genau. Wir sind ja gerade in der Themenreihe Siegreich beten im Januar. Und wir haben im Dezember, glaube ich, oder November die Planung gemacht fürs neue Jahr, für die ersten Monate. Und als ich wusste, dass ich über das Thema predigen darf, habe ich mich voll gefreut. Und ich hatte gleich irgendwie einen Text der Bibel im Kopf und ich wusste eigentlich gar nicht ganz genau, was da steht. Und als ich mich da jetzt reingearbeitet habe, habe ich erst verstanden oder gesehen, was für eine Tiefe da drin steckt und wie viel, wie wertvoll das eigentlich ist, was da steht. Und ich hoffe, dass das, was ich rausgekriegt habe aus diesem Text, auch irgendwie heute Morgen überschwappt. Das wäre so mein Wunsch. Und es geht um das Gebet des Jabez. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mir war es nicht so ganz geläufig, aber steht in 1. Chronik 4. Den Text schauen wir uns jetzt mal an und nicht erschrecken. Funktioniert das?
Ja. Immer aus.
Okay. Wir sind im Namensregister der Bibel gelandet. Ganz, ganz lebendiger Text. Ich lese ihn mal vor. Also, zu den Nachkommen Judas gehörten Peres, Hesron, Kami, Hur und Schobal. Schobals Sohn hieß Rejaja, hatte einen Sohn mit dem Namen Jahat. Jahats Söhne hießen Ahumai und Ladat. Sie waren die Sippen der Zoratiter. Die Nachkommen von Etam und Jesreel, Jishma und Jibash. Ihre Schwester hieß Hasleponi, ferner Pnuel, der Vater von Gedor, und Esa, der Vater von Husha. Das waren die Nachkommen Hurs, des erstgeborenen Ephratats, des Vaters von Bethlehem. Aschur, der Vater von Tekoa, hatte zwei Frauen. Sie hießen Hela und Nara. Nara gebar ihm Ahusam, Hefer, Temni und Ahashrati. Das waren die Söhne Naras. Hela gebar Zeret, Soha, Ethan und Kos. Die Söhne von Kos waren Anub und Zobeba. Auch die Sippen von Arahel, des Sohn Harums, stammten von ihm ab. Ein Mann namens Jabez war angesehener als alle seine Brüder. Seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sagte, ich habe ihn unter Schmerzen zur Welt gebracht. Er war es, der zum Gott Israel bete, segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Sei bei mir in allem, was ich tue, und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Und Gott erfüllte seine Bitte. Kelub, der Bruder von Schuha, war der Vater von Mehir und dieser war der Vater von Eshton. Erstmal so weit. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich das geübt habe, bis ich diese Namen aussprechen konnte. Ich finde es einen ganz schön krassen Text irgendwie. Ich finde, wenn man den jetzt erstmal einfach so liest, klingt der sehr eintönig. Und dann kommt in diesem Register voller Namen auf einmal dieser Text, den man hier, ich habe den dick gemacht, aber man sieht es hier nicht so gut, ab Vers 9, wo dann steht, ein Mann namens Jabez aber war angesehener als alle seine Brüder. Seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sagte, ich habe ihn unter Schmerzen zur Welt gebracht. Er war es, der zum Gott Israels bete, segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Sei bei mir in allem, was ich tue, und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Und dann geht's einfach weiter mit Namen. Und ich find's irgendwie richtig interessant, weil das irgendwie für mich so ist, wie als ob der Schreiber dieses Buches kurz innegehalten hätte und sich gedacht hätte, jetzt muss ich da aber nochmal was anderes einfügen. Wie so eine kurze Atempause zwischen diesen Registern und den Namen, wo er denkt, so, jetzt ist was Wichtiges, das muss ich jetzt noch irgendwie damit reinfügen. Und ich habe mir zu dem Thema eine Predigt von Hans-Peter Reuer angehört. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein bekannter Prediger, der schon verstorben ist. Und er hat gesagt, Ahnreihen in der Bibel sind wie eine Wüste mit wunderschönen Blumen, die dort wachsen. Und ich glaube, das können wir uns zu Herzen nehmen für den Text heute. Und das ist dieser Abschnitt von 9 bis 10, das ist für mich auch so eine Blume in diesen Namensregistern. Jabez war ein einfacher Bauer, aber er hat ein ganz schön kraftvolles Gebet gesprochen. Und Gott hat ihn erhört, lesen wir. Und er war angesehener als alle seine Brüder. Und wir wollen uns heute verschiedene Punkte aus diesem Text anschauen. Als erstes gucken wir uns den Namen Jabez mal genauer an. Dann der erste Punkt des Gebetes, segne mich doch. Dann erweitere mein Gebiet, sei bei mir in allem, was ich tue, bewahre mich von allem Kummer und Schmerz. Und als letzten Punkt, Gott erhörte sein Gebet. Also wir haben heute einiges vor, aber es ist ja Sonntagmorgen, unsere Gehirnzellen sind ja hoffentlich noch frisch. Und deswegen legen wir jetzt gleich los. Punkt 1, der Name Jabez. Seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sagte, ich habe ihn unter Schmerzen zur Welt gebracht. Früher waren die Namen in der Bibel noch von viel mehr Bedeutung als heute, die Namen, die wir haben. Ein Name bezeichnete beispielsweise einen Beruf. Wenn jemand Bäcker hieß, dann war er wahrscheinlich ein Bäcker. Wenn er Müller hieß, dann war er wahrscheinlich ein Müller. Und dann finde ich es schon ganz schön heftig, dass jemand den Namen Schmerz bekommt. Also Jabez bedeutet Schmerz oder Kummer, wenn man das übersetzt. Wenn man sich das so in unserer heutigen Welt vorstellen würde, dass jemand sich die ganze Zeit mit Hallo, ich bin Herr Schmerz vorstellt, das fände ich jetzt nicht so cool für meinen Namen. Und wir wissen nicht so viel über ihn, aber wir wissen, dass seine Mutter ihn unter großen Schmerzen geboren hat. Und deswegen hat er diesen Namen bekommen. Und da es nun mal so ist, dass Namen auch so ein bisschen was wie selbsterfüllende Prophezeiungen waren in der Bibel, kann man sich vorstellen, dass sein Leben irgendwie nicht von besonders viel Glück gezeichnet sein würde. Ich finde die Bedeutung von meinem Namen eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, was ihr wisst, ob ihr wisst, was eure Namen bedeuten. Mein Name bedeutet etwas verbinden, also Rebecca bedeutet etwas verbinden oder etwas zusammenbringen. Und eigentlich finde ich es mega cool, dass ich das in meiner Arbeit auch ganz praktisch so ausleben darf. Und finde, meine Eltern haben den Namen ganz gut gewählt. ja, aber wie ist das, wenn man sich überall mit Herr Schmerz vorstellen muss? Hallo, schön, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Herr Schmerz. Nicht so cool. Und ich habe mich gefragt, ging es euch auch schon mal so, dass etwas über eurem Leben ausgesprochen wurde, wie so eine Namensbedeutung, die sich aber nicht so cool angefühlt hat, fast schon irgendwie vielleicht wie ein Fluch, der über eurem Leben liegt oder irgendwie was ausgesprochen wurde und man merkt, man kriegt es nicht los, das verfolgt einen irgendwie so die ganze Zeit. Ich hatte zum Beispiel mal, um euch damit reinzunehmen, eine Situation auf der Arbeit, wo ich eine ziemlich weitreichende Entscheidung treffen musste. Also ich bin in der Familienhilfe und da müssen wir auch immer so Berichte verfassen. Und teilweise sind das ziemlich große Entscheidungen und teilweise bestimmen diese Berichte dann auch so ein bisschen, ob die Kinder in der Familie bleiben dürfen oder nicht. Und wir hatten mal eine Familie, wo wir einen ziemlich blöden Bericht für die Familie schreiben mussten, wo es dann echt so auf der Kippe stand. Und dann habe ich eine echt gemeine E-Mail von der Oma zurückbekommen und damit kann ich umgehen, wenn die sagt, sie sind blöd, das ist alles, stimmt alles nicht und so, das ist kein Problem. Aber dann hat sie geschrieben, sie wissen ja gar nicht, wie das ist, weil sie haben ja gar keine Kinder, sie können das gar nicht beurteilen. Und das war irgendwie ein Satz, der mich schon getroffen hat, der hat gesessen, weil wenn die sagt, sie sind inkompetent, dann weiß ich, das stimmt nicht. Ich habe das studiert, ich kann das. Aber wenn die sagt, sie haben keine Kinder, dann ist das ein Totschlagargument, weil ich kann mir ja nicht einfach Kinder herzaubern. Und das hat irgendwie schon echt was mit meinem Leben gemacht oder mit meiner Situation in der Zeit. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich mein Standing dafür gefunden habe. Und ich musste mich damit so Sachen auseinandersetzen wie, bin ich vielleicht wirklich nicht kompetent? Kann ich das wirklich vielleicht nicht beurteilen, weil ich es nicht weiß, wie es ist, Kinder zu erziehen? Und ich glaube mittlerweile, ich bin kompetent, aber es hat eine Weile gedauert. Und das sind so Situationen, die ich da meine. Vielleicht wurde über deinem Leben irgendwas ausgesprochen und du hast das Gefühl, das hängt da wie so eine Wolke und du kriegst es nicht los. Vielleicht bist du ständig krank und schaffst es einfach nicht, gesund zu werden. Vielleicht bist du sehr eifersüchtig, vielleicht bist du ein Streithahn. Vielleicht hast du die ganze Zeit Angst und kannst es nicht loswerden. Und vielleicht fällt dir jetzt genau auch in diesem Moment auf, dass du sowas hast, was dir so richtig stinkt und wo du das Gefühl hast, das wirst du nicht los. Aber wisst ihr, dadurch, dass wir Gottes Kinder sind und dadurch, dass er uns Freiheit zugesprochen hat, können wir diese Dinge durchbrechen. In Galater 3, Vers 13 steht, Christus hat uns nun von dem Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle diesen Fluch getragen hat. Dadurch, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist, sind wir frei. Wir haben den Zugang dazu, nicht mehr gefangen zu sein in unseren Umständen. Wir stehen über unseren Umständen. Das ist total die coole Zusage, finde ich, für die Jesus folgen. Das heißt nicht unbedingt immer, dass Gott alles gleich wegwischt, was wir nicht wollen oder was uns nicht gefällt. aber dass er uns die Kraft gibt und die Weisheit gibt, gut mit diesen Dingen umzugehen. Und diesen Segen, der da für uns bereit ist, den können wir abrufen zu jeder Zeit. Und genauso hat es Jabez auch gemacht. Er wusste, dass er kein Sklave ist seiner Umstände. Er wusste, dass er diese Vorherbestimmung, die sein Name da hat, Fluch, dieser Fluch von Kummer und Schmerz, dass Gott größer ist und dass er da nicht Opfer seiner Umstände ist. Und bei mir ist es manchmal so, dass wenn ich lange für was bete, dass ich mich dann schon fast nicht mehr traue, zu sagen, Gott, kannst du das bitte, bitte trotzdem machen? Aber wisst ihr, und das ist mir nochmal so neu bewusst geworden, Gott ist von uns nicht genervt. Und das ist auch eine coole Zusage, die wir heute Morgen annehmen können. In Matthäus 7, Vers 7 steht nämlich, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. So ein cooler Vers, oder? Passt auch zu dem Vers, den wir heute Morgen gehört haben. Und ich lieb das, auch wenn ich kein Theologie studiert habe, manchmal ins Hebräische oder ins Griechische zu gucken. Und diese Wörter, die wir da sehen, das sind die Wörter, die im Urtext stehen. Und wenn wir uns diesen Vers angucken, dann steht dafür bittet das Wort aiteo. Und das bedeutet bitten, fordern, begehren, erbitten, verlangen. Für suchen steht da zeteo, das bedeutet danach trachten, auch etwas begehren, etwas aufsuchen, etwas nachfragen. Und für klopfen steht einfach klopfen. Aber ich bin sicher, das ist nicht so ein zaghaftes, sondern wahrscheinlich eher so ein bam, bam an die Tür klopfen. Und ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass dieser Vers, der ist nicht so, dass man an Gott so eine ganz schüchterne Bitte richtet. Wie kannst du das bitte erhören? Sondern das ist wie wenn wir nachts vom Wandern kommen und wir haben uns irgendwie verlaufen und dann treffen wir auf ein Haus von einem Freund und es ist schon mitten in der Nacht und alle schlafen. Aber wir haben Hunger und deswegen klopfen wir an diese Tür, bis der Freund aufmacht und der ist vielleicht ein bisschen verwirrt. Aber am Ende kocht er uns was zu essen, auch wenn es mitten in der Nacht ist. Das ist vielleicht ein bisschen ein skurriles Beispiel, aber ich glaube eigentlich, das trifft ganz gut diese Bibelstelle, weil dass dieses Wort bitten und suchen und klopfen, das ist nicht so ein zaghaftes kannst du bitte, sondern das ist so ein Dranbleiben, so ein ich will das aber. Und ich glaube, mit dieser Einstellung ist es wichtig, dass wir auch uns dieses Gebet von Jabez angucken. Und das machen wir jetzt. Wir schauen jetzt endlich mal ins Gebet. In den ersten Punkt, segne mich doch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich klingt dieser erste Teil des Gebetes ein bisschen egoistisch. Da steht nicht, segne uns, da steht nicht, segne meine Familie, da steht nicht, segne meine Nachbarn oder meine Freunde, da steht ganz einfach, segne mich. Segne mich doch. Und ich fand das am Anfang ganz schön krass und dann habe ich drüber nachgedacht und habe mich so ertappt, ich wünsche mir doch auch, dass ich gesegnet werde, oder? Und ich glaube, das wünscht sich jeder Christ, das wünscht sich jeder, auch Nicht-Christen, dass sie gesegnet werden. Und was mich dann erstaunt hat, als ich weitergelesen habe, am Ende des Gebetes steht, und Jabez erhört, Gott erhörte Jabez Gebet. Das heißt, dieses segne mich doch kann gar nicht so schlecht sein. Und in der Predigt, die ich von Hans-Peter Reuer gehört habe, da hat er einen interessanten Gedanken dazu. Er hat nämlich gesagt, wenn Gott dich segnet, dann segnet er auch die Menschen um dich herum. Weil wenn man einen so richtig gesegneten Menschen sieht, dann ist der voller Friede, dann ist der voller Liebe, dann ist der voller Freude, in den besten Fällen. Und dann strahlt er auch das, was er ausstrahlt, auf die Leute um sich herum aus. Und dann bist du, wenn du gesegnet bist, auch ein Segen für andere. Steht ja auch in der Bibel, segne, ich segne dich und du sollst ein Segen sein. Und was ja auch ganz wichtig ist, dann ist es von dem Mein, geht es dann zu dem anderen über. Und was mir da auch ganz wichtig ist, ist, dass Jabez erkennt, dass Gott derjenige ist, von dem der Segen kommt. Nicht Geld, nicht ein guter Job, nicht dein Ehemann oder auch nicht deine Ehefrau. Der Einzige, der uns wirklich überreichen und unendlichen Segen schenken kann, das ist Gott. Und Jabez betet hier nicht erst, als er in der Klemme steckt. Er betet vielmehr im Vorfeld bereits um Segen und Bewahrung. Und das finde ich auch einen ganz interessanten Gedanken. Kommen wir zu Punkt 2. Erweitere mein Gebiet. Jabez war ein ganz einfacher Bauer. Da steht nicht so viel über ihn in der Bibel, außer dass wir wissen, dass er wahrscheinlich Bauer war. Und als kleiner Bauer hat er wahrscheinlich auch für mehr Wohlstand gebeten, denn das war das, wo man früher seine Familie versorgen konnte, wenn man mehr Feld hatte oder mehr Schafe oder mehr Kühe. Deswegen habe ich da unten in die Präsentation auch einen kleinen Bauer gemacht. Und ich habe mich gefragt, was kann das für uns heute bedeuten? Wenn wir ein Geschäft betreiben, beten wir dann vielleicht für mehr Kunden. Wenn wir Handwerker sind, beten wir vielleicht für mehr Aufträge. Wenn wir Angestellte sind, beten wir vielleicht um eine Lohnerhöhung. Beten wir vielleicht um mehr Geduld, mehr Zuversicht, mehr Glück. Als Gemeinde, um mehr Mitglieder, um mehr Menschen erreichen zu können. Und ich glaube, dass gerade wir, oder das ist ja in Deutschland oft so, dass wir Gott viel zu wenig zutrauen. Dass wir denken, wir haben einmal gebetet und dann hat Gott es nicht erhört und dann, okay, dann gebe ich mich damit zufrieden. Oder ich weiß, das ist bei mir auch so. Ich gebe mich viel zu schnell damit zufrieden, was ist oder was auch nicht ist. Und das ist auch eine gute Eigenschaft. Aber ich glaube, wie wir in Matthäus eben gelesen haben, wir dürfen Gott bitten und wir dürfen anklopfen, bis er öffnet. Erwarten wir eigentlich noch, dass Gott Großes tun kann? Oder habe ich schon Gott auf meine Fähigkeiten reduziert? Auf die Fähigkeiten, die ich habe? Erwartest du, dass Gott Menschen durch dich segnet? Oder glaubst du, dass er das eh nicht tun kann? Jabez betet hier um mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn du von Gott wenig erwartest, dann bekommst du auch wenig. Und wenn du viel erwartest, dann bekommst du auch viel. Und wenn wir das als Beispiel auf unsere Gemeinde anwenden, dann fällt es mir manchmal ganz schön schwer, da positiv zu bleiben, oder? Wenn wir gucken, dass wir seit Jahren immer ein bisschen weniger werden. Heute sind wir recht viele, das finde ich total cool. Aber bei mir ist es oft von der Motivation her auch so ein bisschen wie so eine Achterbahnfahrt, ne? Mal bin ich so mega motiviert, dann geht die Achterbahn runter, dann bin ich mega unmotiviert und so immer weiter. Und bei Gott ist es anders. Der ist nie unmotiviert. Und das ist mir irgendwie so bewusst geworden in der Vorbereitung. Gott ist nie unmotiviert, uns zu segnen. Die Frage ist nur, was erwarten wir? Und ich glaube, da hängt ganz oft der Haken. Nicht immer, aber ganz oft. Erwarten wir einen lebendigen Gottesdienst, wo wir Gott erleben? Oder erwarten wir, dass er irgendwie nett wird und wir danach eine schöne Zeit haben? Check mal dein Herz. Ich war echt überführt, als ich das vorbereitet habe. Was erwartest du von Gott? Ganz persönlich und auch für unsere Gemeinde. Punkt Nummer 3. Sei bei mir in allem, was ich tue. Segne mich doch, erweitere mein Gebiet. Sei bei mir in allem, was ich tue. Wenn Gott unser Gebiet erweitert, wenn wir ihn bitten, dass er uns mehr Liebe schenkt, mehr Ausdauer schenkt, mehr Kraft schenkt, dass er uns heilt von Krankheit, dass er unsere Gemeinde wachsen lässt, das ist, wie Gott unser Gebiet erweitern möchte. Wenn Gott unser Gebiet erweitert, dann bedeutet das auch, dass er uns vermutlich aus unserer Komfortzone herausholt. Dann fordert er dich vielleicht heraus, Dinge zu tun, wo du vorher noch nicht dran dachtest. Zum Beispiel jemandem gute Worte zuzureden, der dich eigentlich total nervt. Oder für jemanden zu beten, den du eigentlich gar nicht gerne hast. Und das macht er, weil du dann merkst, dass du ihn wirklich brauchst. Je mehr du ihn bittest, dein Gebiet zu erweitern, desto mehr kommst du in den Bereich des für dich Unmöglichen und desto mehr merkst du, dass du von Gott abhängig bist. Dann sagst du vielleicht Gott, ich kann das alles nicht. Und dann sagt Gott, ist kein Problem, ich kann das. Und ich brauche dazu nur deine Hände, deine Füße und deinen Mund. Lass dich von mir gebrauchen. Und ich glaube, wir strengen uns so oft an, irgendwie gute Christen zu sein oder gute Menschen zu sein und für Gott zu arbeiten und alles richtig zu machen und noch schnell einen Kuchen für die Gemeinde zu backen und noch schnell dem Nachbarn von Jesus zu erzählen und der Kassiererin bei Norma noch die noch nett zuzulächeln und auf jeden Fall nicht zu vergessen, dem Obdachlosen vor der Tür noch ein bisschen Geld zu geben. Und dann kommst du in den Gottesdienst und bist schon total K.O. und fertig und dann steht hier vorne vielleicht die Gemeindeleitung und fragt dich, ob du noch Kinderstunde machen kannst. Und dann brichst du zusammen und sagst, Gott, das ist mir alles zu viel, ich mache doch schon so viel und ich kann das alles nicht mehr. Und das Coole ist, dann sagt Gott, kein Problem, denn dann kann ich endlich vielleicht mal durch dich wirken. Wenn du loslässt. Aber das mögen wir nicht so gerne, stimmt's? Wir wollen nicht die Kontrolle über unser Leben verlieren. Aber in dem Moment, in dem wir festhalten, begrenzen wir Gott auf unsere eigenen Möglichkeiten und nicht auf seine Möglichkeiten und auf das, was er für uns vorbereitet hat. Im Psalm 37, Vers 5 steht, befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe nur auf ihn, dann wird er handeln. Da lesen wir das schon, oder? Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe nur auf ihn, dann wird er handeln. Er wird handeln, nicht wir. Er braucht vielleicht unsere Hände, unsere Füße, unseren Mund, aber er wird handeln und wir müssen nur Werkzeug sein. Und er hat uns versprochen, die wir nach seinem Willen leben, dass er uns beschützt, dass seine Hand über uns ist, genauso wie Jabez das in seinem Gebet gesprochen hat. Er betet um Führung, Jabez betet um Weisheit, um die Präsenz von Gottes Hand, um an dem Werk teilhaben zu können, das Gott für ihn vorgesehen hat. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Das Ding ist jetzt, wenn wir uns ganz in Gottes Hand begeben, wenn wir sagen, okay, mach du, ich bin raus, ich lasse mich von dir benutzen und offen sind dafür, wie er unser Gebiet erweitern möchte und in seiner grenzenlosen Weite leben möchten, dann kann es sein, dass es für uns ein bisschen ungemütlich wird. Dann haben wir nämlich oft einen ganz gemeinen Gegenspieler, der das verhindern möchte. Aber auch hier können wir wissen, dass wir Gott an unserer Seite haben. Ein Gott, der keine Grenzen kennt. Ein Gott, der sich nicht auf unsere Fähigkeiten und unsere Möglichkeiten begrenzen lässt, sondern der uns darüber hinaus hervorheben will. Und dass wir durch seine Kraft leben und dass wir in seiner Grenzenlosigkeit leben, nicht in unserer. Mir kam da so ein Beispiel, auch wieder von meiner Arbeit. Da ist es manchmal ein bisschen schwierig, dass ich den Leuten von Jesus erzähle. Klar kann ich das durch meine Taten, aber durch die Worte ist es manchmal ein bisschen schwierig. Und ich hatte mal eine Zeit, da habe ich echt viel dafür gebetet, dass Gott mir Möglichkeiten schenkt, Zeuge zu sein. Und ich glaube, das war so um Weihnachten rum letztes Jahr, da hatte ich ein Elterngespräch mit einer Mutter, die ihren Sohn an Weihnachten sehen sollte. Und ich musste es mit der immer so ein bisschen vorbereiten, weil die schafft es nicht, das alleine zu strukturieren. Und ich habe sie dann so gefragt, wie feiern Sie denn Weihnachten? Weil es war der letzte Umgang vor Weihnachten. Und dann sagte sie mir ja, sie ist auch Christ, sie ist christlich aufgewachsen, sie kommt aber nicht aus Deutschland und weiß eigentlich gar nicht genau, was man da feiert an Weihnachten. Und hat mich gefragt, ob ich Weihnachten feiere. Und habe ich gesagt, ja, klar, ich feiere Weihnachten. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich ihr Weihnachten erklären kann. Dann sagte ich so, ja, klasse Vorlage, oder? Da kann ich ja nicht Nein sagen. Und ich war voll dankbar dafür, dass ich ihr so durch die Weihnachtsgeschichte auch irgendwie den Glauben näher bringen konnte. Und sie fand das voll cool und hat mich am Ende gefragt, ob ich ihr eine griechische Bibel schenken könnte, weil sie ist in Griechenland groß geworden. Und das war gar nicht so leicht, eine zu besorgen, weil es fast nur so theologische Studienbibeln auf Griechisch gibt für die Theologiestudenten. Aber wir haben es geschafft über meine Schwester und über eine Freundin, die hat, dass ich irgendwann dann ein paar Monate später eine griechische, normale Bibel im Postfach hatte, also in meinem Briefkasten. Und dann war leider der Fall schon abgelaufen und die Frau war irgendwie nicht mehr, also für mich nicht mehr so erreichbar, die wohnt auch ein bisschen weiter weg und ich fand es voll schade, weil ich dachte, so eine coole Chance irgendwie und ich würde es gerne zu Ende bringen und habe dann auch dafür gebetet, irgendwie, dass Gott mir eine Möglichkeit schenkt wieder und flupp, dann wird der Fall erneuert, das war irgendwie ganz witzig und ich hatte die Möglichkeit, ihr das nochmal nahe zu bringen und habe ihr dann, es war total die Herausforderung für mich, das nochmal auf dieses Thema zu bringen, weil ich rede normalerweise mit ihr dann nicht so viel darüber und habe in einem Gespräch am Ende dann meinen Mut zusammengenommen und habe ihr diese Bibel überreicht und sie war irgendwie total dankbar und hat sich voll oft bedankt und diese Bibel lag total lange danach noch auf dem Wohnzimmertisch. Ich weiß nicht, ob sie da einfach liegen geblieben ist oder ob sie darin gelesen hat, aber ich habe so gemerkt, hey, das war so eine Situation, wo Gott mich herausgefordert hat und wo er mein Gebiet erweitern wollte, auch zu sagen, hey, vielleicht ist es auch mal Zeit, darüber zu reden, was du glaubst. Weil ich glaube, ich bin mit meinen Taten immer ganz gut dabei, so für mich persönlich, aber mir fällt es schwer, auch dann oft darüber zu reden. Und das war voll schön, dass Gott mich da auch, oder auch sehr herausfordert, aber irgendwie im Nachhinein auch schön, dass Gott mich da aus meiner Komfortzone herausgeholt hat und ich da echt Zeuge sein durfte. Und wenn wir zurückkommen zu dieser Bibelstelle und bewahre mich vor allem Kummer und allem Schmerz, dann finde ich wieder, wie am Anfang, das Gebet von Jabez ist hier schon ein bisschen dreist, oder? Bewahre mich vor allem Kummer und vor allem Schmerz. Wer von euch hat schon mal Kummer und Schmerz erlebt? Ich glaube, jeder von uns, oder? Aber am Ende dieses Textes steht, dass Gott sein Gebet erhört hatte. Und das ermutigt mich, irgendwie auch groß zu beten, Gott etwas zuzutrauen und mir etwas zuzutrauen, zu wissen, dass Gott mich in seiner Hand hat und dass seine Hand über mir ist und dass ich nicht in meinen Grenzen leben muss. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch nie gebetet, dass Gott mir Schmerzen schenkt, oder? Ich habe noch nie gebetet, wenn ich nach Hause komme, Gott, bitte schenk mir jetzt ganz viele Schmerzen, damit ich lernen kann, was deine Gnade bedeutet. Das macht niemand, glaube ich, oder? Und ich glaube, Schmerz an sich ist keine Tugend. Geduld und Glaube kann eine gute Tugend sein, wo wir echt lernen. Aber Schmerzen irgendwie nicht. Und wenn hier jemand rumliegen würde und der hat total die Schmerzen, dann würden wir doch alles tun, um ihm zu helfen und vielleicht einen Rettungswagen rufen oder stabile Seitenlage oder irgendwas. Aber nur, dass es ihm besser geht. Und ich glaube, wenn Gott Schmerz zulässt, dann dürfen wir auch wissen, dass er uns da durchträgt und dass wir seine Kraft bekommen, da durchzugehen. Aber darum bitten, das wollen wir lieber nicht. Und ich habe mich gefragt, sind wir mutig genug, genau das Gegenteil zu beten? Bewahre mich vor allem Kummer und allem Schmerz. Schon ein mutiges Gebet. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde, einfach vielleicht auch aus Angst, dass Gott es nicht erfüllt. Und dann habe ich gedacht, eigentlich finde ich diese Art des Gebetes ziemlich cool, weil es ist sehr kühn. Jabez ist nicht verlegen zu fragen, ob Gott ihn einfach sein ganzes Leben lang vor Kummer und Schmerz bewahren kann. Und eigentlich glaube ich, wir können auch so mit unserem Gott reden. Wir müssen jetzt nicht überlegen, ob das ein gutes Gebet ist, ob wir das Gott zutrauen oder ob wir wagen können, so eine große Bitte an ihn zu richten. Wir dürfen einfach fragen. Weil wir wissen, dass wir seine Kinder sind und wir wissen, dass Gott seine Kinder liebt und dass Gott uns gute Geschenke machen möchte. Und wenn wir das lesen, dann glaube ich, dass da auch ein ganz großes Geheimnis im siegreichen Gebet liegt, was wir ja als Thema haben diesen Monat. Zu wissen, wir dürfen kühne Gebete an Gott richten, wir dürfen ruhig mutig sein und wir dürfen auch große Fragen stellen und Gott ist nicht verlegen, die zu beantworten. Und dann der letzte Punkt in diesem Gebet, der letzte Vers in dieser Passage. Und Gott ließ sein Gebet geschehen. Ich habe, als ich die Präsentation gemacht habe, überlegt, ob ich da oben hinschreibe, Gott erhörte sein Gebet, weil ich das mit dem Doppel-S so blöd fand, weil die Schrift konnte kein scharfes S. Aber dann dachte ich, eigentlich steht dann da was anderes. Weil Gott erhörte sein Gebet ist für mich was anderes wie Gott ließ sein Gebet geschehen. Gott ließ sein Gebet geschehen bedeutet für mich nochmal mehr so, das, was er gefragt hat, hat er auch bekommen. Und ich finde, es ist eigentlich fast der schönste Satz an dieser Passage. An dieser Bibelstelle, die so zwischen so vielen trockenen Versen und Namensregistern irgendwie eingebettet ist, zu wissen, dass Gott so ein egoistisches, kühnes und zugleich so von Vertrauen geprägtes Gebet erhört, das macht mir ganz viel Mut. Weil ich weiß, dass das was mit meinem Gebetsleben macht. Und weil ich mir wünsche, dass Gott mein Gebiet erweitert. Dass er mir neue Dinge zeigt, dass Gott mich herausfordert und dass er mich aus meiner Komfortzone herausholt und ich den Mut bekomme, auch solche Gebete zu beten. Das Gebet von Jabez hat den Namen von Jabez überwunden. Das finde ich so cool. Wir lesen am Anfang von dieser Stelle von einem Mann, dessen Name Schmerz bedeutet, dessen Leben schon vorherbestimmt ist mit Kummer und Schmerz. Aber Jabez lässt sich davon nicht beeinflussen. Er vertraut seinem Gott. Er vertraut seinem Gott, dass er ihn über seine Grenzen hinausstellt. Und das wünsche ich mir auch so für uns. Ich wünsche mir, dass wir anfangen, Gott wieder mehr zu vertrauen. Dass wir anfangen, Gott wieder mehr zuzutrauen, dass er in unserem Leben wirkt. Dass wir erwarten, dass er uns über unsere Grenzen hinaussetzen möchte. Und dass er Dinge mit uns tun möchte, die wir gar nicht für vorstellbar halten, weil wir wissen, das kann nicht in unseren Grenzen passieren. Aber in Gottes Grenzen geht es. In Jakobus 4 steht, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Darüber hat der Lukas in der ersten Predigt im Januar auch geredet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Erwarten wir etwas von Gott? Trauen wir uns zu bitten? wisst ihr, ich weiß nicht, wie Gebet funktioniert, aber ich weiß, dass es funktioniert. Und ich weiß, dass Jabez hier eine gute Anleitung liefert, wie wir erfolgreich beten können, wie wir siegreich beten können. Und was mir zum Ende hin irgendwie nochmal so wichtig geworden ist, ist auch, dass uns klar sein muss, dass dieser Segen von Gott kommt. Und so oft hat Gott es schon vorbereitet, aber erwartet, dass, wenn er den Ball rollt, dass wir den Ball zurückspielen. Er ist ein Gentleman und erwartet, er wünscht sich, dass wir den Ball zurückspielen, dass wir sagen, ja Gott, hier bin ich, benutze mich, erweitere mein Gebiet. Ich vertraue dir, segne mich doch. Erweitere mein Gebiet, sei bei mir in allem, was ich tue und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Und wir wollen jetzt nochmal in so eine kleine Reaktionszeit gehen, weil ich glaube, dieses Gebet schreit danach, zu reagieren. Und ihr habt alle einen Zettel und einen Stift vor euch liegen, die haben wir vorhin verteilt. Und wir werden jetzt nochmal eine kleine Lobpreiszeit haben. Und ich lade euch ein, euch einfach nochmal Gedanken darum zu machen, wo möchte Gott euer Gebiet erweitern? Wo sind wir herausgefordert und wo möchte Gott uns herausfordern? Wo sind wir vielleicht stecken geblieben? Und dann dieses Gebet des Jabez zu beten. Segne mich doch, erweitere mein Gebiet, gib mir Kraft, bewahre mich vor allem Unglück und zeig mir, was meine Grenzen sind. Hilf mir dabei, dass ich mein Handeln nicht von meinen Grenzen abhängig mache. Und das Gebet des Jabez, segne mich doch, erweitere mein Gebiet, sei bei mir in allem, was ich tue und bewahre mich von allem Kummer. Amen.